nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Ein wirklich spannendes Golfwochenende liegt mal wieder hinter uns. Sowohl die European Tour als auch die PGA Tour, die hatten einiges zu bieten, hochspannende Rundenverläufe nämlich. Und die Damen eröffneten dazu noch mit ihrem Tournament of Champions das Jahr auf der LPGA Tour. Und auch die Champions gingen auf Hawaii erstmals 2019 an den Abschlag, mit Bernhard Langer übrigens, der zum 94. Mal im 234. Turnierstart bei den Oldies in den Top 3 landete. Hut ab, aber auch vor Desiree Wolf. Desiree, die ist nämlich in der gefühlt 7998. Ausgabe oder so von Nur Golf hier auf meinsportradio.de wieder in den Top 2. Hallo Desiree.
Das ist eine ziemlich gmate Wiesen, wie man bei uns in Bayern sagt. Aber gut, früher waren wir mal 3, ne? Insofern hat sich das Teilnehmerfeld ja dahingehend geklärt, dass ich jetzt wirklich immer mindestens Runner-up bin.
Nur noch Elite am Start. Nein, böse.
Ja, nein. Grüße an Thomas, bitte.
Selbstverständlich. Und an die vielen anderen Gäste, die wir auch gerne dann noch hier bei uns haben. Und da gehen wir dann auch gerne mal von der Top-2-Platzierung durchaus runter und lassen den Gästen dann den Sieg in Anführungsstrichen. Aber das müsst ihr letztlich entscheiden, wer für euch gewinnt. Uns ist es egal. Wir reden gerne über Golf. Wir teilen euch gerne mit, was passiert ist am Wochenende. Desiree, und ich würde sagen, wir starten dann auch gleich mit der Aktualität. Wir gucken gleich auf die PGA Tour nach La Quinta zur Desert Classic, wo nicht Altmeister Phil Mickelson am Ende vorne war, sondern der Rookie Adam Long. Der reckte nämlich nach 4 Runden in La Quinta die Siegestrophäe in die Höhe. Davor hatte 3 Tage Phil Mickelson den Ton beim Turnier angegeben, war mit 2 Schlägen Vorsprung auch auf die Schlussrunde gegangen. Doch statt des erhofften 44. Titelgewinns seiner Karriere gab es am Ende in Anführungsstrichen nur den 36. zweiten Platz. Adam Long dagegen freut sich über den ersten Sieg im erst 6. PGA-Tour-Start seiner Karriere und natürlich auch über den illustren Schlussflight an der Seite von Mickelson und Adam Hadwin, in den Adam Long als 3. nach 3 Tagen hineingestoßen war und Folgendes bei den Kollegen der PGA-Tour dazu sagte.
I mean, it was a huge, huge thrill to play with Phil. Obviously, I've looked up to him my whole life and big fan of his, and he couldn't have been greater to me out there. And he was awesome to play with, a lot of fun, and can't believe some of those tee shots he hit. But and same with Adam. I mean, I got a really fortunate pairing, and I just kept plugging away, and it was kind of the Phil and Adam Hadwin show for most of the way. I mean, everyone was chanting Phil's name everywhere, and a lot of Canadians down here. So I was kind of in the background doing my thing and trying to just hit some fairways and give myself looks for birdie.
Tja, aus dem Hintergrund konnte Long schießen und er schoss nach vorne, Desiree. Er sagte, Phil war nett zu mir. Gleich auf mehrerer Hinsicht letztlich, denn einmal auf dem Platz natürlich im Miteinander, aber auch dadurch, dass er ihm den Platz da oben am Leaderboard freigemacht hat.
Ja, das kann man so sagen. Ich glaube allerdings nicht, dass Mickelson das so furchtbar absichtlich gemacht hat. Das ist immer spannend. Da geht einer in die Schlussrunde und liegt in Führung. Damit meine ich jetzt Phil Mickelson. Und eigentlich müsstest du jetzt auch sagen, also speziell Adam Long, denkst du dann ja vielleicht eher, naja gut, der hat sich jetzt relativ lang da gehalten. Aber ob der jetzt so einen Schlusstag durchsteht, man weiß es nicht. Adam Hadwin deutlich länger dabei. Der Kanadier ist aber durchaus jetzt, wenn ich sehr böse bin, auch öfter mal schon als Nicht-Sieger vom Platz gegangen und da weiß er nicht so richtig, wie es läuft, und ich hätte also durchaus gedacht, dass Phil Mickelson da eine Chance hat, das möglicherweise durchzuziehen und für sich zu entscheiden, wohl wissend, dass der Sonntag natürlich lang ist und diese 18 Loch noch umfasst, auf denen halt viel passieren kann, und dann gibt es halt wieder so einen klassischen Schlussrundenverlauf, wo einer wirklich den Tag der Tage hat, und Adam Long hat halt wirklich makellos gespielt, ist gleich mal mit 2 Birdies gestartet, dann noch ein Birdie auf der 9 und dann noch 4 Birdies auf den Back 9, inklusive eben eines an der 18, und also das Spielentscheidende dann, und hat halt einfach keinen Bogey gespielt und ist, wie er ja im O-Ton auch dann schon sagt, wirklich so unterm Radar in diesem durchaus prominent besetzten Flight einfach so richtig schön geflogen und hat da seine Schlussrunde gemacht. Und bei den anderen beiden lief es halt nicht so.
Nö, kann man sagen. Phil Mickelson startete erstmal mit einem Bogey in den Tag, also das war nicht so gut, hat das Schiff dann wieder in relativ sicheres Fahrwasser erstmal gebracht mit 3 Birdies, die er dann bis zu Loch 7 folgen ließ, an der 9 dann der nächste Schlagverlust und letztlich in seinem Schatten dann erstmal der bestimmende Mann auf den Front 9, das war Adam Hadwin mit 5 Birdies.
Ja, und also ich meine, ganz ehrlich, der sah aus, also für mich so bis Loch 11 inklusive wie der sichere Sieger. Einfach, weil es lief super, der spielt Birdie nach Birdie, hängt die anderen beiden da auch eben kurzzeitig ab. Und bei Adam Hedwin ist es so, wenn du das dann siehst, der hat so einen Schwung auch, das ist dann so kompakt und so, das sieht so sicher aus. Also wo du, also ich habe also wirklich buchstäblich an der 11 gedacht, da hat er einfach einen Schlag vom Fairway aus gemacht. Und ich habe mir gedacht, was soll da dann noch passieren? Der ist ja so in seinem Paket jetzt gerade drin. Der hat so, die Schwungbewegung ist so sicher, so smooth, so alles irgendwie da. Das, ja, wirklich, was soll da noch passieren? Blöd, wie ich bin, weil das sollte man grundsätzlich nie denken an Loch 11 von 18. Und prompt hat es ihn dann irgendwie verlassen. Also es ist noch nicht mal irgendwie alles aufs Putten zurückzuführen, sondern er hat dann angefangen, die Bälle irgendwo hinzusetzen, wo sie eigentlich nicht so geplant waren. Beginnend mit einem Bogey an der 13, wo er einfach, also es ist ein paar drei, muss man dazu sagen, und da hat er eben seinen Abschlag in den Bunker rechts vom Grün gehauen oder ja, so rough in Bunkernähe und hat dann wirklich einen relativ verunglückten Schlag dann gemacht, der ihm dann einfach auch noch das Paar verwehrt hat. Da hat er dann also noch nicht mal die drei machen können, sondern musste dann mit dem Bogey da runtergehen und danach war die Luft komplett raus. Dann hat er nur noch Pars gespielt bis zum Schluss, hat immer gekämpft, hat auch an der 18 letztendlich, da war er dann tatsächlich im Bunker und hat dann einen wunderschönen Schlag rausgemacht, aber konnte dann halt trotzdem kein Birdie spielen, was er dringend gebraucht hätte zu dem Zeitpunkt. Und dann ist da irgendwie, ist diese ganze Angelegenheit Adam Hedwin irgendwie verpufft. Dann hat er es einfach nicht, also da ging es dann eigentlich schon fast nur noch ums Playoff, weil Adam Long wirklich gut lag, da kommen wir später noch drauf. Und Hedwin war dann eigentlich der, ja, eigentlich draußen, der Erste, der draußen war. Und das ist so ein bisschen schade, weil, wie gesagt, ich hätte tatsächlich, und so viel zu unserem Expertentum, das ist immer wieder frustrierend, wenn die dann nicht machen, was man hier so denkt, aber ich hätte wirklich schon einiges auf Hedwin gewettet, dass der das durchzieht. Das sah top aus. Kein Mensch weiß, was dann in so einer Golfrunde oder eben auch auf den Backline von so einer Golfrunde dann doch in einem Spieler vorgeht, dass dann tatsächlich alles, was vorher so extrem, also es sah einfach auffallend stabil aus und ist innerhalb von kürzester Zeit umgekippt und war eben nicht mehr stabil.
Du hältst dich bei Tipps ja dann vielleicht in Zukunft lieber bedeckt. Du hattest ja auch auf Jason Duffner getippt, aber ich habe leicht reden, ich habe überhaupt keinen getippt.
Moment, ich erinnere mich trübe, dass ich in der Vorberichterstattung irgendwas von Phil Mickelson erzählt habe, dass der ja auch am Start ist und zu beachten sei.
Das stimmt.
Da war ich ja nicht ganz so daneben.
Nein, alles gut. Also darfst auch gerne dich weiter aus dem Fenster lehnen. Ich halte mich weiter schön defensiv zurück und behaupte hinterher immer, ich hätte alles gewusst.
Ja, das kennen wir ja. Die Taktik kenne ich hier zur Genüge.
So ist es. Aber Adam Long, der hat auch wirklich eine super Backnine dann gespielt. Du hast es ja schon gesagt. Also an der 12, an der 14, an der 15 und dann auch an der 18 entsprechend Schlaggewinne verbucht und damit sich dann nach vorne gesetzt. Und vor allem dieser Putt an der 18 aus 13 Fuß und 9 Inches, das sind umgerechnet ungefähr 4,12 Meter, hat er an der 72, dann am 72. Loch das Ganze dann gelocht und hinterher sich bei den Kollegen der PGA dazu so geäußert.
I mean, honestly, I got a pretty good read off Phil's putt. It was one of those putts that you just stand over and you just know you're going to make. And you can't control that, but when that, you have that feeling, it's a good one. And I'm in pretty disbelief right now. I don't really know what just happened, but thrilled.
Also nochmal danke an Phil, der ihm quasi die Linie schon vorgegeben hatte. Aber und dann hat er es, er konnte ihn gar nicht verpassen, sagte er.
Ja, das ist halt aber auch, das ist ja relativ, das Interview ist direkt nach der Runde, was ich immer sehr gerne mag, weil du dann noch nicht so gefiltert bist und noch nicht dir alles zurechtgelegt hast für die Pressekonferenz. Und es ist ja tatsächlich so, erstens ist es stilistisch sehr schön, dass er sagt, dass er thrilled ist, kurz nachdem er Mickelson Phil the Thrill erwähnt hat. Und zum anderen ist es natürlich tatsächlich so, wenn du dann so einen Lauf hast, und den Lauf hatte er, siehe bogeyfreie Schlussrunde, dann dann bist du tatsächlich dann auch irgendwann in so einem Mindset, dass du dann eben an so einem Putt stehst und sagst, ja, den kann ich ja gar nicht vorbeischieben. Ich habe die Linie schon gesehen. Phil hat so ähnlich, also nicht ganz genau die Linie, aber so ähnlich geputtet. Und ich weiß einfach, dass ich den jetzt reinmache und genau das brauchst du zum Putten. Das ist ja in dem Moment, in dem du da stehst und sagst, ich weiß nicht und so, ist das Ganze dann genau dieses Rumgezittere, was wir natürlich auch sehr oft erleben und was auch sehr verständlich ist. Und Adam Long hatte einfach wirklich das Mojo für sich gepachtet, besonders auf dem Back Nine. Und hat sich da nicht beirren lassen. Und dieses nicht beirren lassen äußert sich auch darin, dass er dann, also der Blick, der war unbezahlbar, als er diesen Putt gelocht hat, war so, hä? Habe ich jetzt echt? Also es war wirklich, der war natürlich, wusste in dem Moment, was Sache ist, weil da war klar, dass er das Turnier gewonnen hat. Und weil die anderen beiden mussten natürlich noch putten, aber die hatten ja jeweils ihre Birdie-Putts verschoben. Und insofern war es einfach totales Unverständnis von ihm, wo du aber eben auch siehst, aus welcher Konzentration er da rauskommt und in welchem Flow er da vorher war. Und das musst du sein, du darfst dich da nicht rausbringen lassen. Und das ist dann immer wieder schön zu sehen und also der war wirklich geflasht dann.
Kann man verstehen, 6. Turnierstart für ihn und dann schon den ersten Sieg davon zu tragen. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, obwohl er Rookie in diesem Jahr ist, sich über die Web.com Tour Platz 13 in der Regular Season Money List hat er eingenommen in der letzten Saison, damit sich die Tourkarte geholt. Und ja, er ist ja schon 31 Jahre alt und hat selber auch gesagt, ja, ich habe schon eine kleine Reise hinter mir.
In some way it's been a little bit of a roller coaster, but it's been a steady improvement throughout my career. Yeah, I mean, I've played pretty much most tours around that there are, and just kind of steadily progressed. And I just kind of can seem like it came out of nowhere, but my game's been trending in the right direction for really the last 2 years now.
Kein Durchstarter in dem Sinne, natürlich für viele jetzt zum ersten Mal so richtig auf der Landkarte aufgetaucht, aber einer, der sich, wie er sagt, graduell eben verbessert hat, der einen langsamen Aufstieg hinter sich hat. Das ist natürlich dann in der Situation für ihn sicherlich auch gut, dass er jetzt, weil er ja eben so früh auf der PGA Tour dann schon den Sieg gefeiert hat in seiner Saison, nach übrigens sehr vielen verpassten Cuts in den ersten 5 Starts, dass er jetzt auf jeden Fall am Boden bleibt, auf dem Teppich bleibt.
Ja, aber es ist trotzdem tatsächlich eine krasse Geschichte. Ich weiß nicht, da müssen wir jetzt irgendwie in so ein Statistiktool laufen lassen, wie viele Spieler es tatsächlich gibt, die auf der PGA-Tour gewinnen und noch nie auf irgendeiner der untergeordneten Touren gewonnen haben. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil du ja auch die Web.com-Tour Graduates, natürlich haben die nicht alle zwingend gewonnen, aber die dann so richtig auf der PGA-Tour durchstarten haben, also zumindest auf der Mackenzie-Tour, das ist ja die kanadische Tour, die hat auch gespielt, eigentlich irgendwo mal irgendwann einen Sieg eingefahren, weil, also ganz ehrlich, jetzt so meine persönliche Betrachtung von der Seitenlinie aus, sonst gibst du doch diesen Sport auch irgendwann auf. Also wenn du wirklich jahrelang, und ich meine, er ist 31, hast du schon gesagt, also der ist nur wirklich 10-12 Jahre auf den Touren unterwegs, wenn du da nie einen Sieg einfährst, frage ich mich tatsächlich, wie man es da schafft, noch wirklich den Grind zu behalten und da wirklich weiterzumachen. Ja. Und das Normale ist, dass du auf so untergeordneten Touren, also Verzeihung für das Untergeordnete, aber ist ja so, dass du in der zweiten Liga, sagen wir es mal so, da halt auch schon mal irgendwie Erfolgserlebnisse hattest. Und in seinem Fall ist das wirklich super ungewöhnlich, dass er dann sehr, sehr früh in seiner PGA-Tour-Karriere dann den Sieg holt, ist natürlich total krass. Und ich möchte gerne zwei sehr kurze Worte, insgesamt sind es 3 Wörter, zitieren, die direkt quasi auf dem 18. Grün gefallen sind am Sonntag. Das eine ist tatsächlich Phil Mickelson, weil Phil Mickelson hat Adam Long geschrieben. Also die müssen sich ja immer noch, so wie wir Amateure auch beim Turnier, auch gegenseitig zählen und haben ihre Scorecards. Und Mickelson hatte eben Adam Long gezählt. Und hat also dann sein Büchlein aufgemacht mit den Scorekarten und hat das so aufgemacht und diese 3 hingeschrieben und hat nur gesagt, wow. Das war einfach, das hat man gesehen. Also der war nicht auf Ton, aber das hat man gesehen. Und das zweite war dann Adam Long, als er vom Grün runter ist und seine Frau ihn da schon irgendwie wirklich enthusiastischst umarmt hat. Die hat sich halb tot gefreut. Ist er da runter vom Grün, war auch immer noch, der hat nur gestrahlt und wusste, er hat auch zu ihr, glaube ich, irgendwie fast gar nichts gesagt zuerst und ist vom Grün runter und hat nur gesagt, holy crap. Und das ist eigentlich die Zusammenfassung von allem. Das war nicht so nett, das war wirklich total nett. Und insofern, also das war der ganze Disbelief und die ganze Überraschung und das ganze Geflashtsein von Adam Long natürlich zusammengefasst, aber eben auch für Mickelson mit okay, krass. würde ich es jetzt mal aufs Deutsche übersetzen, modern gesagt. Der konnte, glaube ich, genauso wenig wie Adam Hadwin fassen, dass das jetzt vorbei war. Ich glaube, die haben auch, also ganz ehrlich, kurz Küchenpsychologie, aber die sind ganz sicher beide davon ausgegangen, dass Long den Putt vielleicht verschiebt und die halt noch im Playoff sind. Und dann steht Long halt da und macht den halt.
Und von daher ist Holy Crap ja sowieso auch in zwei Richtungen zu interpretieren. Wenn es jetzt Mickelson und Hadwin gesagt haben, hätte man es natürlich dann auch negativ für ihre eigene Leistung dann als Einschätzung sehen können. Denn Mickelson, ich hatte es ja vorher schon gesagt, er hätte den 44. Turniersieg seiner Karriere einfahren können. Jetzt ist es das 36. Mal gewesen, dass er am Ende Zweiter war. Er hatte dieses Turnier übrigens auch schon zweimal gewonnen. 2002 und 2004 war 2016 zuletzt Dritter gewesen und jetzt eben Zweiter. Und für Adam Hadwin ist es fast noch ein bisschen ärgerlicher, weil der nämlich jetzt zum dritten Mal in Folge bei der Desert Classic eine Top-3-Platzierung eingefahren hat. 2017 war er Zweiter, 18 war er Dritter und jetzt wieder Zweiter. Also das ist irgendwo auch schon für die zwei, ja, vor allen Dingen für Hadwin, sowas wie eine Nemesis.
Das auf jeden Fall. Und das ist dann doch wieder vielleicht eine kleine Erklärung, warum diese Schlussrunde so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist, weil ich dann glaube, dass Hadwin das im Kopf hatte. Also das wäre eine Erklärung, warum jemand, der da wirklich dasteht wie ein Einser auf gut Deutsch oder auf gut bayerische Nuance, dass der dann einfach so Mitte der Backline irgendwie so komplett seinen Touch verliert. Und da ist tatsächlich, also das kann ja, das hat er, golferisch kann das erstmal keine Gründe haben. Das hat dann nur, das ist nur der Kopf. Und der Kopf denkt in dem Moment wahrscheinlich so, oh, jetzt habe ich hier einen Bogey gespielt, oh, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht wieder Zweiter oder Dritter werde. Und dann kannst du es eigentlich schon vergessen. Dann ist jemand wie Adam Long, der einfach sein Spiel durchzieht und sein Ding macht, wie die Sportler so sagen, ist dann schon klar im Vorteil, weil er einfach, er hat so schön beschrieben, wirklich, man könnte es nicht besser auf den Punkt bringen in diesem O-Ton, dass halt alle letztendlich auf Hadwin gucken und auf Mickelson sowieso und er dann halt da so nebenher läuft und ganz in Ruhe sein gutes Golf zu Ende spielt. Und das ist natürlich auch eine gute Situation. Ich meine, also ich will jetzt nicht böse sein, aber lass uns mal in die Zukunft blicken, lass uns mal Adam Long erleben, wenn der als Führender in die Schlussrunde geht. Dann hat der nämlich auch nochmal ein anderes Päckchen zu tragen. Der hat jetzt definitiv profitiert und das fantastisch gemacht von seiner Situation im Schlussflight, aber als Nummer 3 und hat es wunderbar durchgezogen und ich freue mich total für ihn. Das ist doch eine Riesengeschichte. Also, Adam Long, also erstens die beiden Adams im Flight, ist ja eh schon lustig und dann der wirklich Long gewartet hat, bis es jetzt endlich mal geklappt hat und dann aber gleich richtig.
Dann aber richtig, mit 31 Jahren, also der allererste Turniersieg als Profi. Auf Platz 4 Taylor Gooch, der hat den Schlusstag letztlich auch nochmal dominiert, zumindest was das Rundenergebnis angeht. Der hat nämlich mit einer 64 das beste Ergebnis des Tages gespielt, blieb natürlich dann etwas mehr im Verborgenen angesichts dieses spannenden Fights da oben an der Spitze, aber er hat sich noch 3 Plätze nach oben gebracht. Auf Platz 4, 5. Dominic Boselli, der hat eine 66 zum Abschluss gespielt und liegt damit am Ende bei minus 22, ein Schlag vorm Titelverteidiger und das ist John Rahm gewesen. Der hatte ja im letzten Jahr gewonnen, war in diesem Jahr ein bisschen gehandicapt an den Start gegangen, hatte ja auch im Vorfeld noch gesagt, ja, ich habe ein bisschen mit Grippe noch zu kämpfen, Kopf, Gliederschmerzen, aber Desiree dafür dann 66, 66, 68, 67 zu spielen, das ist John Rahm. Der lässt sich auch von grippeähnlichen Symptomen nicht aus der Ruhe bringen.
Ja, das ist das eine, aber das andere ist, dass du dann halt doch nicht den ultimativen Grip hast, um dann das Turnier für dich zu entscheiden gegen diese Konkurrenz. Er hat ja einen tollen Start der Finalrunde hingelegt. Also er hat 4 Birdies gespielt von Loch 3 bis 7. Also nur die 6 im Paar und da war dann durchaus noch, hat man schon gedacht, oh, geht da noch was? Dazu hätten aber natürlich die Vorderen auch mitspielen müssen. Und dann ist er auch auf der Schlussrunde so ein bisschen, hat auch an derselben 13 eben auch schon manche Kollegen, unter anderem eben auch Adam Hadwin dann erwischt hat, wirklich schwieriges Paar 3 natürlich auch. Hat er dann eben auch das Bogey gespielt und ganz ähnlich übrigens, also wirklich fast genau gleicher Verlauf von diesem Loch wie bei Adam Hadwin. Also wirklich auch dann da rechts vom Grün in dieses Rough und dann eben den Annäherungsschlag irgendwie nicht so platziert, dass der Dritte dann reingegangen wäre. Und dann war nur noch ein Birdie an der 17 möglich. Es war so, John Rahm wirkte so ein bisschen, als ob er natürlich hadert er dann auch gerne und auch mit Recht. Der war einfach nicht ganz perfekt fit und ja, das reicht dann nicht. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass der jetzt grundsätzlich außer Form wäre. Ich glaube, das ist jetzt einfach eine Sache, wenn er jetzt da irgendwie gesundheitlich wieder ganz auf der Höhe ist und dann noch ein bisschen Matchpraxis dazu, dann werden wir hoffentlich wieder spektakuläre Dinge von ihm sehen.
Definitiv, da freuen wir uns auch schon drauf. Für Steve Marino tut es mir ein bisschen leid. Er hatte die letzte Chance, mit seiner Medical Exemption noch seine PGA-Tour-Karte zu sichern, hätte dafür allerdings Zweiter, alleiniger Zweiter oder Turniersieger werden müssen. Am Ende wurde er geteilter 18. Hat also letztlich nicht gereicht. Er ist seine Turnierkarte dann erstmal los. War natürlich auch entsprechend traurig. Gucken wir noch ganz kurz auf die Deutschen. Alex Schäker, der hatte 3 gute Runden gespielt. Auf der Schlussrunde ging es für ihn dann leider 25 Plätze wieder bergab auf den geteilten 40. Platz. Eine 73, Desiree, der hatte die große Chance, dann tatsächlich Top 15 sogar zu werden.
Ja, auf jeden Fall, aber es ist irgendwie, also die Schlussrunde lief gar nicht und ging los mit einem Bogey auf der 3. Dann hat er Back-to-Back sofort ein Birdie spielen können auf dem folgenden Par-3-Loch, also auf der 4. Das war wirklich großartig, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich gedacht, okay, geht noch was. Dann hat er leider auf der 6 auch wieder ein Bogey gespielt, übrigens auch auf einem Par-3. Und auch die Back 9, nur Bogey, Birdie dann letztendlich, das war viel zu durchwachsen. Da waren durchaus so ein paar Sachen dabei. Der kam auch ab und zu im Bild, wo du sagst, naja, das kann man schon so machen. Also wirklich gute Golfschläge, aber halt einfach durchwachsen. Es hat halt einfach nicht gereicht und es war nicht gut genug, um so eine Schlussrunde durchzuziehen, dass du wirklich Top 15 oder Top 10 sogar landest. Theoretisch wäre Top 10 drin gewesen. Der ist also auf Platz 15 gestartet. Da geht natürlich nach oben auch noch einiges. Aber eben nicht mit der Runde. Trotzdem, man muss jetzt einfach diesen Schlusstag so ein bisschen abhaken. Insgesamt war die Performance gut. Und den sehen wir sicher beim nächsten Start dann wieder hoffentlich in guter Form.
Und hoffentlich auch Stefan Jäger, der hat nach 3 Runden, weil ja auf 3 verschiedenen Plätzen die ersten 3 Runden gespielt wurde, den Cut leider nicht geschafft. Positivere Ergebnisse gab es auf der European Tour aus deutscher Sicht und auch da gab es einen richtigen Paukenschlag beim Finale. Allerdings da nicht aus deutscher Sicht, sondern beim Kampf um die Spitze. Da hatten die Deutschen dann letztlich nichts mit zu tun, aber das Finale auf der Schlussrunde, das war hochdramatisch in Abu Dhabi zum Start der European Tour Saison bzw. zum Start des European Tour Jahres und darüber sprechen wir gleich hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte. Davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Das Jahr auf der European Tour begann gleich mit einem Paukenschlag bei der Abu Dhabi HSBC Championship. Nicht nur, weil die Macher der Tour gleich ein Rolex Series Event an den Anfang mal gestellt haben, ein tolles und wirklich illustres Spielerfeld zusammengetrommelt hatten, sondern weil es am Ende auch noch eine wirklich hochdramatische und packende Schlussrunde gegeben hat, die auch aus deutscher Sicht am Ende 3 Top 25 Plätze bot. Aber kommen wir zum Kampf um die Spitze zwischen Shane Lowry und Richard Sterney. Die lieferten sich nämlich auf den 18 Löchern ein Duell auf Augenhöhe mit Aufs und Abs, aber richtigen Aufs und Abs. Mal war der eine vorne, dann wieder der andere und das sogar deutlich. Und das letzte Wort hatte letztlich Shane Lowry nach dieser, wie er es ausdrückte, emotionalen Achterbahn. Das sagte er im Interview mit der European Tour.
Oh, it was emotional rollercoaster of a day. I you know, I was obviously went out in the lead by a few, and then before I knew it, I was four behind. But I was brave out there today, and I grounded it well, and I'm just, you know, I'm over the moon.
Over the moon, also absolut glücklich. Natürlich kann man verstehen, 2015 hatte er seinen letzten Turniersieg eingefahren und jetzt dann gleich einen Rolex Series Sieg zum Start ins Jahr. Besser hätte es nicht losgehen können, aber die Runde hätte deutlich besser losgehen können, die Serie für ihn, denn er lag mit 3 Schlägen vorne vor der Runde und dann ging es erstmal komplett in die falsche Richtung.
Das kann man so sagen, ja. Also Shane Lowry hat einfach auf den Frontline viel zu viele viel zu viele Bogies gespielt. Und also hat mit Birdie begonnen, ist ja schön, aber dann eben an der 3 ein Bogie, dann zwar wieder Back-to-Back ein Birdie hinterher, aber dann gleich nochmal ein Bogie auch an der 5 und nochmal ein Bogie an der 9. Also da hat er einfach auf den Frontline nicht so wirklich richtig gut reingefunden und hat eben dann Richard Sterney auch die Möglichkeit eröffnet, da ranzukommen. Und Sterney hat natürlich begonnen wie die Feuerwehr, hat auf den ersten 5 Löchern erstmal 4 Birdies gespielt. Dann freundlicherweise mit einem Bogey Shane Lowry nicht komplett irgendwie wirklich abgehängt. Und dann aber eben auch auf Loch 8 und 9 nochmal ein Birdie gespielt, sodass das mit der Führung von Shane Lowry dann ziemlich dahin war. Das ging erst hin und her und her und hin. Und die waren dann mal natürlich in geteilter Führung. Und dann war mal der eine 1 vorne und der andere 1 vorne. Aber gegen Mitte der Runde, also speziell um den Turn, als natürlich Sterney Birdie-Birdie auf 8-9 spielt und Lowry letztendlich Bogey-Bogey auf 9 und 11, da ging das dann ordentlich auseinander.
Da war Sterney dann plötzlich nämlich mit 4 vorne. Lowry hat es gesagt. Jetzt hören wir nochmal Richard Sterney zu dem Auf und Ab seiner Runde.
I enjoyed the start. Front nine was really good. I made a few crucial putts. And you know, the back nine, I don't know, I just a couple things didn't go my way, and Shane made a couple good putts here and there. On 17 was a great putt, and the shot he hit into 18 was, you know, world class. It was just out of my reach with my 5-wood, and I was thinking about taking driver off the deck, but I just thought, let's try 5-wood.
Ja, es ging hin und her, er hat's gesagt, auch das ein Interview bei der European Tour gewesen von Richard Sterney. 2 Bogies auf seiner Back 9, ansonsten solide Paar, aber das reicht natürlich nicht, wenn dann der Gegner plötzlich wieder dann aufdreht. Birdies an 12, 13 und, wie Sterney eben erklärt hat, an der 18.
Ja, und auch die Art, wie er das gemacht hat. Also Shane Lowry, du bist ja eigentlich mausetot, ganz ehrlich, wenn du in Führung auf die Schlussrunde gehst und dann ist der andere auf einmal 4 Schläge weg. Also das ist mental nicht lustig, das kann jeder nachvollziehen, da brauchst du kein Sportler zu sein. Mhm. Und sich da dann nochmal zu berappeln, ist halt wirklich ganz großes Tennis und passt auch gerade aktuell. Und das ist eine Riesenleistung von Shane Lowry tatsächlich. Also muss ich sämtliche Hüte ziehen, die ich habe. Und er hat eben wirklich, also ich glaube tatsächlich, dass an der 12 war es eben so, dass er da einen Birdie-Putt hatte und wirklich so ein Abwärts-Putt reingezirkelt hat. Und eben wieder auf 3 rangekommen ist, auf 3 Schläge Abstand. Und das sind so die wirklich die ganz, ganz crucial Moments in so einer Runde. Dabei übrigens eine lustige Statistik noch, weil Lowry der absolut erste Spieler in der Geschichte der European Tour ist, der 11 Birdies innerhalb eines Turniers macht auf den paar 3 Löchern. Also 11 Zweien spielt sozusagen mittels eines Birdies. Das heißt, er hat die paar 3 Löcher wirklich super im Griff gehabt und das kam ihm da an der 12 natürlich zugute. Klar. Und das, da geht's dann eben los und wenn dann natürlich wirklich dann auf einmal die Putts auch wieder laufen und er dann buchstäblich mit seinem Putter heiß läuft, dann wird's schwierig für Sterney und entsprechend ist diese Führung dann buchstäblich dahingeschmolzen von 4 Schläge auf 3 Schläge, auf 2 Schläge, auf einen Schlag und dann gibt's den Moment natürlich, wo Shane Lowry dann wieder in geteilter Führung liegt und das ist dann auch immer ein Momentum, was natürlich ganz klar für den Aufholenden spricht, wo dann Richard Sterney, der wirklich eine riesengroße Führung dann verspielt hat, buchstäblich, natürlich im Hintertreffen ist, was das Mentale auch anbelangt.
Definitiv, aber Lowry hat's dann letztlich hingekriegt und Richard Sterney, der war hinterher so ein bisschen zweigeteilt. Zum einen, weil es ein wirklich gutes Ergebnis für ihn natürlich war, unterm Strich ein 2. Platz, aber dann überwog doch letztlich irgendwo auch noch das Gefühl, es eben nicht zu Ende gekriegt zu haben.
I'm feeling good and obviously a little bit sore with not pulling it off here, but you know, it carries on.
Es geht natürlich weiter, Lebe geht weiter, er sagte schon Dragoslav Stepanovic, der ehemalige Frankfurter Trainer. Jetzt werden wir philosophisch, deshalb lassen wir Shane Lowry auch noch mal kurz erklären, wie er denn sein gesamtes Turnier einschätzt. Das ging ja schon wunderbar los mit der 62.
I got two of the best weeks I've ever had pre-season before I came here, but you know, you're coming here and you don't really know how it's going to go. You're kind of like... You know, you just want to play your way into the year and see how it goes. And then obviously I got off to a flyer of a start and, you know, did well to shoot 200 the second day. And then, you know, I played decent golf this weekend. It was difficult out there today. It was one of those days where you just had to hang in, and that's what I did.
Er hat's geschafft. Und es gab auch noch eine Szene an der 16. Da mussten nämlich Lowry und Sterney ein bisschen warten, weil der Flight vor ihnen nämlich sehr viel Zeit brauchte an der 16. Ian Poulter namentlich, der hatte an der 16 ein Triple Bogey sich geleistet auf diesem Par 4, war da ziemlich auf Abwägen unterwegs und dann ziemlich erratisch beim Putten. Das hat alles nicht so funktioniert. Er brauchte ewig da auf dem Grün. Ich glaube, eine Viertelstunde haben Lowry und Sterney warten müssen, bis sie dann endlich selber zum Zug kamen, ihre Annäherung an das Grün dann auch platzieren konnten. Und das war dann auch so eine Szene, wo Lowry relativ entspannt stand, aber Richard Sterney, der saß auf dem Grün, kaute so ein bisschen Nägel und guckte so ein bisschen gedankenverloren in die Gegend. Da habe ich mir schon gedacht, okay, das sieht mir eher so aus, als wenn Sterney, der zu dem Zeitpunkt dann auch wieder knapp in Führung war, das auch am Ende behaupten würde. Das sind natürlich dann auch so Szenen auf dem Golfplatz, die Serie, die dann auch ganz wichtig sind und die in die Psyche richtig reinspielen.
Ja, mit Sicherheit. Du hast immer externe Faktoren. Das ist in dem Fall ein dich aufhaltender Flight. Das kann auch schon, das ist einfach, gibt Spieler, die sich davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Gibt Spieler, die das ziemlich aufregt oder es nicht aufregt, jetzt im Sinne von, dass sie sich ärgern, kannst ja nichts machen, aber die das so ein bisschen aus ihrem Rhythmus bringt. Und also in dem Moment würde ich halt auch sagen, Shane Lowry ist dann natürlich so ein irischer Bär, der sich da, glaube ich, weniger aus der Ruhe bringen lässt als Richard Sterney tatsächlich. Also das würde ich so sehen. Aber das kannst du halt nicht beeinflussen. Ich meine, du hast ja viele, viele so Faktoren, die letztendlich von außen gegeben sind und gegen die du nichts machen kannst. Das Gleiche ist ja, wenn du selber, das, was ich noch viel schlimmer finde, ich meine, einmal warten zu müssen, bis Herr Poulter dann zu Ende geputtet hat, das ist die eine Sache. Was ich viel schlimmer finde, ist, wenn du im Flight jemanden hast, der furchtbar langsam spielt und der dich dauernd in deinem Rhythmus aufhält. Das ist ja, weil das geht kontinuierlich über 18 Loch und das macht dich wirklich mürbe. Also mir geht es zumindest so und ich gehe davon aus, dass das auf einem professionellen Niveau dann noch viel, viel mehr einfach dich anficht auf eine Art und Weise. Die können zwar damit umgehen natürlich, aber es ist dann auch schon nervend. Und in dem Fall, also ich glaube einfach, Shane Lowry hat es wirklich geschafft. Das kann man über die ganze Finalrunde ziehen, buchstäblich die Ruhe zu bewahren. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, also wenn du dann mal aus einer Führung raus vier Schläge auf einmal zurückliegst, das ist nicht lustig. Also das macht gar keinen Spaß. Und da dann wirklich, die sagen ja immer the grind, dann da wirklich sich durchzubeißen und zu sagen, nö, das arbeite ich mich halt wieder ran. Und das dann auch durchzuziehen unter Mithilfe des Opponenten meistens, ist natürlich dann eine Riesenleistung. Und deswegen ist das von Shane Lowry auch letztendlich an der 18, wenn du dir den Verlauf des Loches anschaust, das ist ein er hat einfach wirklich den zweiten Hochrisiko da aufs Grün gespielt. Da hat er sich dann selbst einfach auch für seine Leistung belohnt und auch für seinen Mut belohnt und das dann eben durchgezogen. Und insofern finde ich es letztendlich, so leid es mir tut für Richard Sterney, der natürlich einen tollen Fight geliefert hat, aber hat sich Lowry das absolut verdient.
Und er gewinnt mit minus 18 einen Schlag vor Richard Stern mit minus 17. Dritter Joost Luiten, der Niederländer, bei minus 15 vor Louis Oosthuizen, der liegt auf Platz 4 mit minus 14. Zu Joost Luiten vielleicht noch auch ein sehr, sehr schönes Ergebnis für die Niederländer.
Ja, auch vor allen Dingen dahingehend, dass er in schöner Symmetrie, kann man fast schon sagen, nee, symmetrisch ist es nicht, aber tatsächlich Loch 9 und Loch 18 im Eagle gespielt hat. Das finde ich auch eine schöne Idee mal zur Abwechslung. Das ist natürlich wirklich eine Bombe dann. Also da, das, also gerade die 18 ist jetzt also wirklich nicht zwingend ein Eagle-Loch gewesen, finde ich. Und er hat sich da sehr, sehr gut zurückgemeldet. Luiten war ja lang verletzt, einfach mit einer Handgelenksverletzung lang draußen und arbeitet sich jetzt da wieder rein und ran. Und also mit ran, das hat er sehr wörtlich genommen. Platz 3 finde ich sensationell, hätte ich jetzt wirklich nicht unbedingt drauf gewettet. Und er hat einfach wirklich, er hat auch, wenn du die Scorecard über die vier Tage anschaust, hat es einfach wirklich geschafft, die Bogies zu minimieren. In der ersten Runde eins, in der zweiten Runde gleich mal keins, das ist immer gut. In der zweiten Runde, in der dritten Runde dann war so ein bisschen, das war tatsächlich seine schlechteste Runde, obwohl es der Moving Day war. Da hat er drei Bogies gespielt, dem gegenüber nur vier Birdies, das war so mittel eher. Aber in der Schlussrunde nur ein Bogie und dafür eben vier Birdies und zweimal ein Eagle, also das kann sich sehen lassen. Und ich glaube, da nimmt er ein Riesenmomentum mit, einfach für sein Wissen, dass die Form stimmt und dass er da wieder dran ist. Also da erwarte ich mir durchaus einiges in nächster Zeit.
Und dann gucken wir mal auf die deutschen Platzierungen. Da können wir vor allen Dingen die Top 11, also den 11. Platz von Dominik Voss herausheben. Der war ja mit einem nationalen Spot ausgerüstet. Bei diesem Turnier durfte mitspielen, ist ja im Golfclub von Dubai beheimatet und kennt natürlich auch diesen Platz in Abu Dhabi sehr, sehr gut. Und das hat er dann auf den vier Runden letztlich auch bewiesen. Kleiner Schönheitsfehler am ersten Tag, das Double Bogey bzw. das Triple Bogey sogar an der 12, diesem kurzen Par 3, aber danach hat er das Ganze sehr solide, sehr rund gespielt und sich am Schlusstag dann auch mit einem Eagle oder unter anderem wegen eines Eagles an der 14 auch noch nach vorne gespielt auf eben diesen geteilten 11. Platz. Für ihn mal wieder ein richtiges Ausrufezeichen, galt als riesiges Talent, aber hat das bisher nie unter Beweis stellen können.
Ja, und da braucht er einfach solche Ergebnisse und das ist natürlich absolut klasse, wenn er da eben auf gut Deutsch mittels Beziehungen oder Clubzugehörigkeiten, wie auch immer, also über nationale Zuteilungsplätze dann in so ein Feld reinkommt. Das ist ja nicht so einfach, da musst du dich ja erstmal für qualifizieren, das ist ein Rolex Series Turnier, also das ist ja nicht irgendein mickriges European Tour Event, von dem wir da sprechen. Und dann aber die Chance zu nutzen, ist dann eben der zweite Schritt und das musst du erstmal machen. Und der Eröffnungstag, der war schon wirklich klasse. Also musst du dir einfach mal angucken. Auf der Zunge zergehen lassen, da spielt der fünf Birdies auf den Front Nine und auch drei Birdies auf den Back Nine. Dann eben dieses eine vermaledeite Triple Bogey auf der 12, was eben dann schon mal wieder die drei Birdies auf der Back Nine natürlich egalisiert und dann halt leider auch noch ein Bogey an der 17. Dadurch geht er trotz dieser unglaublichen Anzahl von acht Birdies dann mit einer minus 4 wieder raus. Aber das zeigt halt, dass der so einen Platz natürlich auch unglaublich niedrig scoren kann. Das ist zu dem Punkt in der Karriere natürlich noch nicht so fehlerlos, dass er dann eben so einen Ausrutscher vermeiden kann. Dann wäre er wirklich also gleich mal drei Schläge weit oben noch gelandet. Und da würden wir dann von Platz 5 sprechen, aber hätte und so weiter oder wäre. Aber generell siehst du einfach an der Leistung von Dominik Voss, dass der in der Lage ist, da viele Birdies zu spielen. Das ist mir dann ja, also da geht's ja eigentlich nicht nur um diese Platzierung, die total fantastisch ist. Also ich freue mich sehr, dass er da diesen 11. Platz jetzt gemacht hat. Aber mir geht's da immer eher darum, ein Potenzial zu sehen, so einen Platz auch zu zerlegen, in Anführungszeichen. Also dass man mal so Tage sieht, wo der wirklich Birdie nach Birdie da spielen kann und nicht sich so mit Paar und zwei Birdies, zwei Bogies über den Platz dann hungert. Das ist bei so einem Platz einfach nicht angesagt. Das ist halt hinten raus dann so ein bisschen weniger geworden. Die Runden 3 und 4 waren dann eben nicht mehr so spektakulär und eben in der Schlussrunde auch diese zwei Bogies. Da hat er zwar das Eagle an der 14 spielen können, was wirklich toll war, aber das hat er dann eben mit den zwei Bogies dann wieder ausgeglichen, negativ. Und insofern ist er jetzt, man müsste eigentlich sagen, da wären Top 10 drin gewesen. Also ein bisschen weiter nach oben hätte es noch gehen können. Aber auf der anderen Seite, der wird so viel Erfahrung jetzt mitnehmen von diesem Turnier und das ist so klasse, dass er da jetzt einfach den Cut geschafft hat allein und dass er das Wochenende spielen konnte, dass er sich da zusammen zum Beispiel mit Rafa Cabrera Bello platzieren kann. Ich glaube, das ist ein Riesending für Dominik Voss und ich hoffe, dass er da einen ordentlichen Schub mitnimmt jetzt und dann bei den nächsten Turnieren mal so richtig angreift.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Was nehmen denn Martin Keimer und Maximilian Kiefer mit von diesem Turnier? Sie sind am Ende auf dem geteilten 22. Platz gelandet. Martin Keimer hat sich auf der Schlussrunde noch 18 Plätze nach oben spielen können durch seine 68, seine zweitbeste Runde in der Woche. Und Maximilian Kiefer, für den ging 17 Plätze leider am Ende noch nach unten. Da wäre auch deutlich mehr drin gewesen, wenn er sich nicht am Schlusstag diese 74 erlaubt oder geleistet hätte. Also unterschiedliche Wege, wie man auf so einen 22. Platz kommt und entsprechend auch unterschiedliche Erlebnisse, die man mitnimmt.
Mit Sicherheit. Also für Maximilian Kiefer ist es eine Riesenenttäuschung. Das tut mir auch total leid, aber kann halt auch niemand was machen. Ist ja nicht so, dass er keine Birdies gespielt hätte. Am Schlusstag hat er 4 Birdies gespielt, aber halt auch 2 Bogies und dann gleich nochmal 2 Double Bogies. Und das ist halt, das darf dir nicht passieren. Also mal ein Ausrutscher geschenkt, das kann passieren, ist aber für eine Top-Platzierung sowieso auch immer schon schlecht. Aber wenn du natürlich die Frontline spielst und nur ein Birdie hast an der 2 und dann gleich ein Double Bogey und ein Bogey, also an Loch 3 und 5 und dann nochmal ein Double Bogey an Loch 9, dann ist das Ding halt gelaufen. Und dann haben wir wieder, da bin ich jetzt böse, aber dann sage ich halt, die Birdies an 15, 17, 18, die bringen dann gerade auch schon nichts mehr, weil die kommen dann aus einer Situation raus, da war er so weit abgesunken, da war er noch viel, viel weiter unten im Leaderboard, dass er dann halt gesagt hat, ja, okay, jetzt spiele ich halt hier mal noch ordentliches Golf zu Ende. Aber da ist natürlich der Knackpunkt schon vorbei. Da geht es um nichts mehr eigentlich. Und das ist eben schade. Also das finde ich ein bisschen bedauernswert, dass Kiefer da wirklich nicht gelungen ist, dass es ihm nicht gelungen ist, sich da ein bisschen weiter vorne noch reinzuspielen. Aber du hast halt auch manchmal so Tage, wo es gar nicht läuft und das würde ich darunter verbuchen. Während bei Martin Keimer, der hat es eher am Moving Day verbockt mit einer Plus 2, hat da Bogies in Serie gespielt, aufgelockert mit ein paar Birdies und der hat eine gute Schlussrunde gespielt mit der 68, mit einer Minus 4, du hast es schon gesagt. Der wird es eher als Aufwärtstrend nehmen. Ich meine, der kann halt so tendenziell diesen Platz auch besser spielen als mit einer 72 und mit einer 74, wie er das Freitag und Samstag getan hat. Aber da ist zumindest der Trend am Schlusstag ganz klar positiv. Und die werden beide nicht übermäßig glücklich sein, aber Keimer geht da, glaube ich, mit einem deutlich besseren Gefühl raus als Maximilian Kiefer.
Anders auch als Marcel Siem, der mal wieder leider am Cut gescheitert ist, der auch selber sehr wütend war, entsprechend sich auch auf Facebook über seine eigene Leistung geäußert hat. Ihr könnt ja mal bei seinem Profil vorbeischauen, da hat er die Gründe letztlich dann auch benannt. Ja, so sah es aus auf der European Tour aus deutscher Sicht. Zu den Österreichern vielleicht noch kurz gesagt, Matthias Schwab ebenfalls 22. und Bernd Wiesberger geteilter 42. Der ist ja weiterhin auf Comeback-Tour unterwegs, arbeitet sich langsam wieder ran an die Spitze. Und wir arbeiten uns noch weiter durchs Wochenende und kommen gleich noch zur LPGA-Tour und zu den Champions hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Last but not least kommen wir zu den Champions und natürlich zur LPGA Tour. Und da schauen wir zunächst mal drauf ins Diamond Resource, beziehungsweise zum Diamond Resource Tournament of Champions, dem Start ins neue Jahr auf der LPGA Tour. Und den hat Yeon Hee-ji aus Korea am Ende erfolgreich gestaltet. Sie gewann mit minus 14 2 Schläge vor Miriam Lee aus Korea, ihrer Landsfrau, und 3 Schläge vor Nelly Korda aus den USA. Und wir hören Yeon Hee-ji über ihren Sieg bei diesem Turnier und dem guten Start ins Jahr.
Oh, it's great. I feel really great. Actually, especially this tournament, first tournament of the year, and I just play really fun.
Ja, Spaß hatte sie am Ende raus als Siegerin, aber zu Beginn ihrer Runde dann wahrscheinlich eher nicht. Es war relativ kalt, es war relativ windig und ihr Start sehr ausbaufähig.
Actually, I started 2 bogeys on first and second hole, but after 3, on 3, I made a chip in. That makes me a lot better. That makes me up to win this here. That was big change of my round.
Ja, da hat sie das Momentum dann wieder gekriegt, sich am Ende an die Spitze gesetzt, diese Reh. Das war so der Game Changer bei ihr.
Ja, auf jeden Fall. Und bei ihr ist natürlich auch so, dass sie, ja, wie soll man das sagen, dass sie dann natürlich auch mit einem guten Paket an Erfahrung kommt. Sie ist durchaus mehrfache LPGA-Tour-Siegerin. 5 Siege schon auf der LPGA-Tour, ist ja auch schon länger unterwegs da, ist jetzt keine junge Spielerin mehr. Und ist ja auch Major-Siegerin, hat die US Women's Open gewonnen 2009. Sie hatte eine gute Phase 2008, 2009 mit 2 Siegen. Dann war es so ein bisschen stiller geworden wieder um sie und ist jetzt letztendlich in den letzten 3 Jahren wieder so ein bisschen in Erscheinung getreten auf den Siegerlisten mit 3 Turniersiegen jeweils im Jahr 2017, 2018 und hiermit jetzt auch 2019. Und ja, hat einfach auch absolut ja, diese Erfahrung dann ausspielen können. Und das war halt wirklich so, dass es bei ihr mit den zwei Bogies echt schlecht losging und sie aber dann diesen Chip-In an der 3 spielen konnte, den sie als Game-Changer letztendlich beschrieben hat und ja auch an der 4 dann nochmal ein Birdie hinterher gespielt hat. Und dann war zwar nochmal ein Bogie an der 6 zu finden auf der Schlussrunde, aber im Prinzip hat sie dann eben hinten raus auf den Schlusslöchern dann genügend Birdies spielen können, um sich die Konkurrenz da vom Hals zu halten. Und insofern würde ich das als sehr routiniert durchgezogen auch bezeichnen, diese Schlussrunde. Ganz im Gegensatz zu der Kollegin im Schlussflight.
Ja, Lydia Ko nämlich, die hat sich ihr selbst quasi vom Hals gehalten.
Lydia Ko hat sich war sehr nett und hat gedacht, ach nee, komm, lass mal die anderen auch was gewinnen. Muss man übrigens sagen, sehr, sehr fair bei diesem Chip-In, den ihre Kollegin da an der 3 gemacht hat, hat sie wirklich applaudiert, da stand sie schon auf dem Grün und hat wirklich, das fand ich eine coole Nummer, das musste auch erstmal machen bei der direkten Gegnerin, also da ist sie natürlich auch super fair, aber Lydia Ko hatte da fällt es mir schwer, Kraftausdrücke zu vermeiden, um diese Runde zu beschreiben, die hat das auf den Frontline, hat sie ein einziges Bogey gespielt an der 8. Und auf den Backnine ist sie komplett zusammengebrochen. Also sie ist ja mit minus 13 auf die Schlussrunde eigentlich gegangen und hat dann ein Double Bogey auf der 13 gespielt, auf einem Par 5 übrigens. Mhm. Dann ein normales Bogey auf der 14, da war ja schon eine Verbesserung. Dann ein Par auf der 15, dann ein Birdie auf der 16. Also da hat sie sukzessive eigentlich dann mal wieder aufgeholt. Dann aber nochmal ein Bogey auf der 17 und die 18, ein Par 3, Schlussloch nochmal mit einem Double Bogey abgeschlossen. Also kein Mensch weiß, was da passiert ist, weil Lydia Ko hat 3 hervorragende Tage vorher gespielt mit 66, 68, 66. War auch in den Interviews sehr aufgeräumt, sehr, sehr gelöst, sehr, sehr cool. Wo ich dann gedacht habe, so, oh, hallo, kommt sie jetzt endlich wieder zurück und nimmt da auch einen Platz ganz vorne mal wieder ein, der ihr ja zustehen würde, wenn sie an ihre Leistungen rankommt, die sie vor ein paar Jahren hatte. Mhm. Und irgendwie, also was sie da im Tee hatte jetzt an diesem Schlusstag, man weiß es nicht. Aber das ist ein Einbruch, der seinesgleichen sucht. Also das ist wirklich, also Platz 8, ja gut, da kann sie drauf verzichten irgendwie. Mhm. Das ist dann für Lydia Ko einfach nur auch wieder mal nicht gewonnen und ist, glaube ich, dann schon super frustrierend. Also
wird sie ein bisschen dran zu knabbern haben, gehe ich auch davon aus. Platz 3 für Nelly Korda, die beste der 8 gestarteten Amerikanerinnen. Und die hat letztlich da weitergemacht, wo sie Ende 2018 aufgehört hatte. Die hatte ja ihr erstes Turnier gewonnen bei der Taiwan Championship Ende Oktober. Dann war sie beim CME Group Tour Championship Zweite geworden. Jetzt nochmal wieder einen dritten Platz eingefahren, alleinigen dritten Platz. Also die ist auch richtig gut unterwegs und macht ihrer Schwester dann letztlich familienintern auch nochmal ordentlich Konkurrenz.
Ja, das kann man so sagen. Die hat sie ordentlich abgehängt. Also bei Nelly Korda ist es wirklich so, dass sie da jetzt gut, sie hat natürlich den Vorteil, dass ihre Schwester gar nicht am Start war.
Also das Jessica Korda hat gewonnen in der letzten Turnier Saison. Genau.
Dadurch, dass es nur die Turniersiegerinnen waren, ist natürlich das Feld extrem übersichtlich, aber dafür auch super erlesen. Und aber Nelly Korda zeigt einfach eine tolle Form.
Und dann blicken wir noch ganz schnell auf die Mitsubishi Electric Championship at Hualalai. Also, das ist Hawaii und das ist die Champions Tour. Da hat nämlich Tom Lehman am Ende das Turnier nach 3 Tagen gewonnen. Mit minus 17 schlug er David Toms, der kam auf Platz 2 mit minus 16. Und der dritte Platz, den teilen sich Jerry Kelly und Bernhard Langer bei minus 14. Und für Bernhard Langer, da hatte ich es ja eingangs schon mal gesagt, was das für eine beeindruckende Statistik ist. Seine 94. Top 3 im 234. Turnierstart bei den Champions. Also mal wieder absolut Hut ab vor Bernhard Langer. Diese letztlich der krönende Abschluss unserer Sendung heute.
Ja, das muss doch auch mal sein. Also Bernhard Langer, unsere Konstante in der Berichterstattung. Und da freut man sich auch einfach immer, wenn man da ein gutes Ergebnis berichten kann. Und ich finde es toll, dass er so in die neue Saison startet und das Jahr entsprechend standesgemäß beginnt. Und eigentlich ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder berichten, dass er gewonnen hat.
Und das machen wir auf jeden Fall. Wenn es soweit ist, hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. In der Zwischenzeit berichten wir über alles, was sonst noch passiert ist in der Welt des Golfsports. Und das montags, mittwochs und freitags bei uns neu als Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Desiree, danke für diese Woche und euch natürlich danke fürs Zuhören.
Gerne.
Nur Golf auf
meinsportpodcast.de. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 14. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.